Das letzte Mal hatte ich ihn getroffen in Sochi. Das muss dann im Frühjahr 20 gewesen sein, bevor dann die Covid-Geschichte losging. Und da hatte man eigentlich schon gemerkt, der Typ ist völlig in der Vergangenheit. Wenn ich den ersten Putin und den letzten und den mittleren sozusagen getroffen hatte, ist es, als hätte der zwei Brüder gehabt. Einen, der am Anfang versuchte, ein Europa zu formen, als offener, vor dem europäischen Westen aufgeschlossener Präsident, der sogar mit der NATO über 100 Manöver, glaube ich, hatte. Dann ein gescheiterter Präsident nach der Wirtschaftsfinanzkrise 2009-10, wo sein Wirtschaftsförderungsprogramm einfach gescheitert war. Da hätte man eigentlich schon erkennen müssen, das wird nichts mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. In der vergangenen Woche sind ja wieder 3000 Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter nach Davos gereist. Und neben meinem Gespräch in Davos mit SAP-Chef Christian Klein, das vergangene Woche hier bei Disrupt gelaufen ist, habe ich dort noch einen Podcast aufgenommen. Ich habe sehr ausgiebig mit dem ehemaligen Siemens-Chef Joe Keser über den Zustand der Weltwirtschaft gesprochen, die Lage in China und die drohenden Handelskriege. Nur wenige Wirtschaftsvertreter haben in ihrer Laufbahn ja so viele Topköpfe der internationalen Politik getroffen und kennengelernt. Deswegen sprechen wir im Podcast auch darüber, wie CEOs selbst durch diese schwierige geopolitische Zeit navigieren können und ob sie sich überhaupt politisch äußern sollten. Keser erzählt dann aber auch ziemlich ausgiebig von seinen Begegnungen, zum Beispiel mit Ex-US-Präsident Donald Trump. Und er beschreibt, wie sein letztes Treffen mit Wladimir Putin abgelaufen ist und welche Fehler er selbst bei diesen Treffen gemacht hat.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Und damit jetzt gleich zu meinem Gespräch mit dem ehemaligen Siemens-Chef Joe Keser, das ich vergangene Woche beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos aufgezeichnet habe. Hallo Herr Keser.
Hallo Herr Mattes.
Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihr erstes Mal hier in Davos?
Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich. Es war so viele Male, dass ich das würde ich jetzt nicht mehr zusammenbringen.
Das heißt ungefähr, wie oft, dass man sich das vorstellen kann?
Naja, also Leute sagen, wäre das 20. Mal gewesen, bin mir nicht so ganz sicher, weil ich war 16 Jahre lang Vorstand, jetzt 3 Jahre weg. Naja, könnte ich nicht dahin kommen.
Wenn Sie so an die Zeit damals zurückdenken, was war damals anders?
Naja, es war damals so, dass es tatsächlich das Weltwirtschaftsforum war. Das heißt, als im Grunde sich die Wirtschaft getroffen hatte, was ja immer dann auch dieses Mythos Davos befördert hatte, dass es eben hier so irgendwelche Eliten sich treffen, die dann ganz wilde alchemistische Verschwörungstheorien ausarbeiten.
Das haben Sie nicht?
Also ich war zumindest nicht dabei. Damals jedenfalls war es dieses Mythos und ich glaube, man hat viel versucht zu tun, dann auch die sogenannten Nichtregierungsorganisationen mit einzubringen, um es einfach etwas breitere Basis zu stellen, als dann eben diese NGOs, wie man sie ja nennt, auch mit dabei waren, merkte auch die Politik, hups, da gibt es etwas, wo man sich auch dann in der Breite, in der Öffentlichkeit auch artikulieren kann. Und dann kam eben die Politik sozusagen als letztes in der Masse, in Teilen auch in der Klasse, auch mit dazu. Und wir sehen jetzt eben eine starke Abbildung dann zwischen diesen NGOs, den wirtschaftlichen Themen und auch politischer Artikulation hier in diesem großen Dorf.
Aber Sie waren so oft hier, geben Sie doch mal so 2, 3 Ratschläge für die, die vielleicht nächstes Jahr das erste Mal hier sein werden? Wie überlebt man die Tage hier? Wie nutzt man das Forum für sich am effizientesten?
Nein, das kommt immer darauf an, in welcher Rolle man auch hier ist, ob es als Beobachterin oder Beobachter ist, was oft auch in der NGO-Geschichte da ist, um bestimmte Botschaften abzusetzen, Präsenzen auch zu realisieren. Die Geschäftsleute, also CEOs, Vorstandsmitgliederinnen und Mitglieder oder Senior Managers sozusagen, verbringen die meiste Zeit damit, dass sie eben fast im Halbstundentakt dann eben Geschäftsbesprechungen haben.
Von 6 Uhr bis Mitternacht?
Ja, Mitternacht, also so von 10 Uhr bis Mitternacht oder 22 Uhr bis Mitternacht ist dann oft mehr
Party
angesagt und ähnliche Veranstaltungen. Aber sicherlich tagsüber beginnt dann typischerweise mit Frühstück. Und da ist halt der Ablauf, man guckt sich am Abend vorher die Briefings doch an, steckt die dann morgens ein, macht das Meeting, schreibt dann auf, was man aus dem Meeting heraus hat und geht zum nächsten. Das ist schon eine gewaltige Tortur. Man spricht auch oft im Jargon von Speed-Dating, also praktisch von einem zum anderen. Ist ja nicht sehr, sehr effizient. Ich kann mich erinnern, als CEO, ich hatte so 30 Meetings vielleicht im Durchschnitt in den 2-3 Tagen, in denen man hier war. Hätte ich diese Meetings machen müssen, indem ich dorthin geflogen wäre, wäre ein Vierteljahr vorbei gewesen. Also es hat schon einen effizienten
Charakter. Und jetzt viel mehr CO2 ausgestoßen, das heißt CO2.
Das ist auf alle Fälle, das auch, wenn man es unter dem Aspekt betrachten will, sicherlich auch. Was würde ich den Neuen raten, wenn sie eben geschäftsmäßig unterwegs sind? Macht euch schnell vertraut mit den Räumlichkeiten.
Ja,
weil da hat man nicht viel Zeit zu suchen.
Aber Sie hatten perfekt das Podcast-Studio hier gefunden. Also das ist schon mal nicht schief gegangen. Also was sind Sie jetzt eigentlich hier in Ihrem Twitter-Profil steht? Grandpa, Chairman, Advisor, Global Citizen, passionate about transformation of business to serve society.
Ja, Believer, das passt alles ziemlich gut. Und in dieser Funktion hier und heute im WEF kann man eigentlich in der umgekehrten Reihenfolge das machen. Ich bin ja auch Mitglied des Board of Trustees.
Genau, das wäre die nächste Frage gewesen. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das?
Als Chairperson natürlich für 2 DAX-Firmen und als Mitglied des Aufsichtsrats von einer DAX-Firma, die gerade den DAX verlassen wird.
Also Linde.
Insofern ist da schon auch alles in diesen Funktionen da.
Was sagten es gerade, Mitglied Board of Trustees des Davoser Weltwirtschaftsforums, ist das so dieser geheime Circle, wo dann die Verschwörung ausgeheckt wird?
Nein, das ist nicht dieser geheime Circle, der sich dann von einem WEF alter Prägung in einen geheimen Circle reduziert hat. Man muss sich das so vorstellen, das ist sozusagen eine Art Aufsichtsrat. Oder Beratungsgremium. Dort werden die, wenn Sie so wollen, die Dinge diskutiert, die man im nächsten Forum machen möchte, die Schwerpunkte. Es gibt dann, wir haben morgen das Board of Trustees Meeting, morgen Vormittag, wenn Sie so wollen, zum Abschluss, eine Art Manöverkritik, was lief gut, was war weniger gut, das haben wir gehört, was muss künftig besser werden. Das ist so die Art der Kommunikation.
Was lief nicht so gut diesmal?
Wenn Sie mich morgen fragen, kann ich es Ihnen sagen.
Haben Sie noch keine Meinung heute dazu?
Da im Einzelnen, naja gut, es kommt ja auch darauf an, wie das ganze Board auch die Prioritäten setzt. Also ein Thema, das wir uns sicherlich angucken müssen, ist die Frage, haben wir zu viele Themen? Einmal, zweitens, was machen wir mit all diesen Informationen und Feedbacks, die wir bekommen, wie setzen wir das um? Und ein Thema, das ich einbringen werde, ist auch die Frage, trainieren wir eigentlich genügend Impact, wie man so schön sagt im Neudeutschen? Ändert sich etwas aus dem, was wir hier tun?
Und wenn man die Frage stellt, dann ist die Antwort schon halb nein.
Und wenn ja, was? Und wenn nein, was müssen wir machen, um einfach mehr Einfluss, dann auch mehr Veränderung zu generieren? Denken Sie an die Energiewende.
Ja.
Geopolitische Dinge, also es ist eine ganze Menge, wo man einen Beitrag leisten kann.
Eine Sache, die mir aufgefallen war, wenn man sich hier so umschaut, das heißt ja Weltwirtschaftsforum. Ich habe immer das Gefühl, dass vielleicht ein großer Teil dieser Weltwirtschaft gar nicht vertreten ist. Man sieht kaum Chinesen, Afrikaner sind präsent, aber auch nicht so präsent. Droht das Weltwirtschaftsforum?
Was China angeht, gibt es natürlich 2 Elemente. Man musste sich hier etwa ein Vierteljahr vorher anmelden.
Da wusste keiner, ob man rauskommt.
Da wusste wirklich noch keiner, ob und wie man rauskommt. Zweitens, unter welchen Bedingungen man auch hier dann, sagen wir mal, kommen könnte. dann jetzt aktuell hätte man sicherlich noch Platz gefunden für den einen oder anderen Vertreter aus der Volksrepublik, aber jetzt wütet da auch ja nicht Covid, sondern die Grippe in China. Ja. Laut Definition ist ja Covid vorbei dort, sondern ist jetzt eine Grippe. Und auch da ist es wohl auch, glaube ich, im allgemeinen Interesse des Forums hier, dass wir uns hier nicht nochmal auch unnötig exponieren.
Ein ganz großes Thema war China, ohne dass sozusagen China wahnsinnig großartig vertreten war, nämlich eben genau diese Erkenntnis, ist es jetzt plötzlich geöffnet worden und die große Frage, was passiert jetzt eigentlich? Kommt jetzt der große Boom, wird die Weltwirtschaft angetrieben durch den chinesischen Konsum oder wird vielleicht die Inflation angetrieben dadurch, dass die Chinesen jetzt anfangen, ganz viel Energie und andere Dinge einzukaufen. LNG ist so ein Stichwort. Wie sehen Sie das?
Naja, die ehrliche Antwort wäre, ich weiß es nicht. Aber ich denke, dass wir im Spätsommer, Frühherbst werden wir Klarheit haben, wie sich das Land versucht weiter zu positionieren. Ich glaube,
Sie haben den Vizepremier getroffen hier?
Ja, haben wir. Das ist ja immerhin die Nummer 4 Chinas. Also insoweit war das Land schon da, zumindest politisch.
Was hat er so erzählt?
Chatham Rules heißt typischerweise, dass man das dann auch nicht weitergibt. Aber er war zumindest, hat versucht, glaube ich, auch eine Beruhigung herbeizuführen, was den Kurs der Volksrepublik angeht für die Zukunft. Es ist ja nicht nur Covid gewesen, was, glaube ich, Fragezeichen hinter oder über China produziert hat, sondern auch die, glaube ich, doch sehr verstörenden Bilder, die wir aus dem Volkskongress gesehen haben. Ich erinnere nochmal, man hat da Hu Jintao ja aus dem Saal geführt, öffentlich, nachdem man 10 Minuten vorher 100 Journalisten aus aller Welt eingeladen hatte, um dort zu partizipieren, aus einem Grund. Und man muss einfach wissen, Hu Jintao war eben derjenige, der für 40 Jahre Opening Up stand, ad personam, und man konnte daraus schon auch spekulieren, dass möglicherweise diese Zeit vorbei ist. Einmal. Zweitens, könnte das die Botschaft für die Welt gewesen sein? Ich hoffe nicht, aber man muss davon ausgehen. Die zweite Botschaft war, wer mich nicht unterstützt im Inneren, mit dem werden wir eben auch weiter so verfahren. Und das sind zwei verstörende Signale gewesen, die aus meiner Sicht korrigiert werden müssen, durch Handeln.
Haben Sie es angesprochen?
Nein, ich glaube, ich wusste sowieso schon, dass das die Fragen und der Elefant im Raum war. Und es gab eine Aussage, die in etwa man so zusammenfassen könnte, Reform and Opening Up geht weiter. Nun, wir werden sehen, wie sich das manifestiert. Ich gehe davon aus, dass, sagen wir mal, jetzt durch das Chinese New Year diejenigen, die noch nicht infiziert sind von der Grippe, sich infizieren und damit, wenn Sie so wollen, eine, wie wir in Deutschland sagen, Durchseuchung stattgefunden hat und man im Sommer damit eigentlich durch sein müsste und dann wäre eigentlich die Zeit zu sehen, wie geht es weiter.
Und da stellt sich natürlich die Frage an, wie man auch politisch aus europäischer Perspektive mit einem Land umgeht, aus dem so verstörende Bilder kommen, wie Sie gerade gesagt hatten.
Ja, das ist eben genau das, die Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Aber wenn man China wieder besuchen kann, wenn man sie wieder an Taten messen kann im Verhalten, dann werden wir sehen, was diese Bilder wirklich zu bedeuten haben. Ob es nur ein Missverständnis war, welche Ausprägung auch immer, oder tatsächlich ein Signal. Und dann wird man sehen. Und das ist ja nicht nur diese Geschichte gewesen. Wir sehen, dass es dieses Decoupling, also das Auseinanderdriften, sagen wir mal, der amerikanischen und der chinesischen Interessen um die wirtschaftliche Weltführerschaft aus meiner Sicht an Dynamik gewonnen und nicht verloren hat. Und das wird weitergehen. Und man muss auch sehen, wie sich die Dinge dann auch miteinander kombinieren lassen. Deshalb, glaube ich, sind wir gut beraten, sehr sorgfältig zu schauen und zuzuhören, wie denn die Dinge sich entwickeln.
Was heißt, auch weil das ein ganz, ganz großes Thema hier in Davos war, was heißt dieses Decoupling eigentlich für Europa? Wird Europa zwischen diesem Kräftespiel der Supermächte China und USA zerrieben, weil man keine einheitliche Position hat? Oder ist es vielleicht die Chance für Europa, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen?
Na gut, das wird ja, wie Sie schon sagen, da weitgehend auch davon abhängen, ob es der EU gelingt, eine gemeinsame Außenwirtschaftsposition zu formulieren.
Und was glauben Sie, wird das gelingen?
Die Anzeichen und die Verhaltensweisen, die man bisher aus Brüssel kennt, deuten nicht darauf hin, dass das mit überschwänglicher Korrektheit bald kommt. Aber vielleicht ist auch dort eine Zeitenwende eingetreten. Das würde ich nicht ausschließen. Man muss immer wieder das Neue versuchen, das zu realisieren. Gemeinsame Interessenslagen zwischen den europäischen Ländern, vornehmlich natürlich Frankreich und Deutschland zu finden, um das zu forcieren. Sonst wird es kompliziert für Europa und für diejenigen, die so leicht aus Europa nicht weg können.
Das schließt ja an diese Debatte hier an, braucht Europa ein neues, ein anderes Wachstumsmodell? Das wird ja in vielen Runden hier besprochen. Mir fällt auf, dass, glaube ich, die Diagnose unstrittig ist, dass nur niemand so wirklich eine Antwort darauf hat.
Ja, das gibt's ja öfter. Ne? Ich meine, dass man Diagnosen hat und sie ständig wiederholt, aber nicht in die Therapie einsteigt. Auch das Thema Erneuerbare, das Thema Energiewende, das Thema Nachhaltigkeit, Klimakrise. Ich meine, die Klimakrise ist real existent.
Aber nochmal zurück zu China, USA und Europa. Ich meine, Europa hat nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Es werden halt in vielen Technologiefeldern die Stakes jetzt verteilt. Und wenn man jetzt sich in 7 Jahren auf den Weg macht, dann ist es zu spät möglicherweise,
ja,
oder nicht?
Ja, schon. Aber ich möchte trotzdem, auch wenn das vielleicht nicht gut ankommt, nochmal darauf hinweisen, es gibt in Europa Kräfte, die territorial sind und auch territorial gebunden sind. Denken Sie auch an die Politik, an den öffentlichen Sektor. Ich glaube nicht, man kann als deutscher Minister kann man nicht nach Amerika fahren und sagen, jetzt mache ich da Minister und bewerbe mich dort. Das geht nicht. Als Unternehmen im privaten Sektor kann man sehr wohl seine Ressourcen neu allozieren. Das ist eine extraterritoriale Komponente, die global agierende Unternehmen haben.
Und das passiert ja jetzt auch. Ich meine,
Man muss davon ausgehen, dass solche Dinge sich beschleunigen, wenn in Europa eben keine Antwort darauf gefunden wird, außer dass man dagegen ist und sich beklagt über den Inflation Reduction Act.
Vielleicht ganz kurz noch dazu, wie sollte denn dann eine Antwort aussehen? Ursula von der Leyen hatte ja gestern den Industrieplan angeboten. Geht das in die richtige Richtung?
Ja, man muss den Plan zunächst einmal
dagegen subventionieren.
Man muss präzisieren, was genau eigentlich gemeint ist. Ich meine, Ankündigungen kennen wir eigentlich mittlerweile genug.
Okay, aber die Denkrichtung ist die richtige. Die
Mittelbereitstellung ist ja nun auch sehr üppig. Ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Programme wir schon haben. Das sind möglicherweise auch 300 Milliarden oder sowas. Wie in den USA, also daran liegt es nicht. Es liegt daran, dass wir fokussieren müssen, wofür geben wir das Geld wie genau aus. Und ein Element, was ich sagen wir mal jedem gerne in Brüssel, in der EU, aber auch vielleicht da oder dort in anderen Ländern anheimlegen würde, ist, wenn es ein Programm für die EU gibt, dann würde ich es nicht an Beträgen festmachen oder weiteren Hilfsmaßnahmen für irgendwelche in Not geratenen Branchen, sondern ein Thema, was, glaube ich, überall in Europa sehr gut ankommen würde, wäre ein Bureaucracy Reduction Act, wo man, glaube ich, viel helfen könnte, damit die Unternehmen sich ja in Europa wieder bewegen können oder nicht, wie zum Beispiel die Chemieindustrie nach China gezwungen wird, weil sie in Europa mit diesen ganzen Auflagen, die da auch angedacht werden, nicht mehr überleben können.
Den halten wir mal fest, den Bureaucracy Reduction Act. Vielleicht nochmal zurück nach Davos. Was war so Ihre spannendste, überraschendste Begegnung, die Sie hatten?
Naja, wissen Sie, nach so vielen Jahren
überrascht Sie nichts mehr.
Ist es also schwer, noch große Überraschungen zu finden. Ich glaube, was ein Thema, was auch hier eher am Rande besprochen wurde und ich auch ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm hatte, obwohl ich es hätte eigentlich wissen müssen, ist eigentlich das Thema Mineralien. Wir reden im Augenblick sehr viel über globale Energiekrisen und über sie bewältigen, aber was wir, glaube ich, noch nie so richtig durchdrungen haben, ist das Thema, wie gehen wir denn eigentlich mit der Fülle der Mineralien um, die wir benötigen, um all diese Nachhaltigkeitsdinge im Automobilsektor zu bewältigen. Ich war heute in einer Veranstaltung, da ging es auch darum. Und wenn wir also die ganze Welt zum Beispiel auf Elektromobilität umstellen wollten, dann brauchen wir in etwa das 40-fache von bestimmten Mineralien, wie zum Beispiel Kupfer, Lithium, Kobalt und anderen Dingen. Die gibt es, das ist die gute Nachricht. Aber Minen neu aufzumachen, dauert im Schnitt zwischen 15 und 20 Jahren in der Genehmigung. Und ich kann mich aus unserer schrecklichen Adani-Geschichte da in Australien erinnern, wo wir eigentlich nur Sicherheitssysteme für Lokomotiven geliefert haben, aber nur nicht mal die Lokomotiven, was das für ein Aufruhr war. Und wenn das dann Kobaltminen sind oder Kupferminen oder Lithiumabbau, dann sehe ich schon wieder die nächsten Menschen an Gebäuden, Baggern und anderen Instrumenten kleben.
Andere Menschen in ihrem Alter kaufen sich Villen in der Provence. Sie haben neuerdings eine Wohnung in Washington D.C. Was steckt dahinter? Machen Sie jetzt Urlaub dort oder?
Naja, es ist erstmal der sicherste Platz auf der Erde, glaube ich, schon. Und zweitens ist ja auch das Thema Inflation Reduction Act in seiner kompletten Ausprägung etwas, was gleichwohl attraktiv wie auch noch ist, wie auch noch strukturiert werden muss. Und da gibt es einige Kräfte in den USA, die glauben, dass man da einen Beitrag leisten kann.
Das heißt,
was mich sehr freut.
Das heißt, es ist sozusagen eher dienstlich. Das heißt, was machen Sie da konkret?
Ja, das ist jetzt eher auch Chatham Rules, aber es gibt also, sagen wir mal, ganz interessante Angebote an Dingen beizutragen, die, glaube ich, noch notwendig sind, um diesen Inflation Reduction Act auch aktionabel, wenn Sie so wollen, zu machen. Und ich glaube, es ist gut, wenn da jemand mitarbeitet, der auch in globalen Unternehmen viel Erfahrung gesammelt hat, gute und schlechte.
Und Sie haben ja auch gerade immer eine gewisse Interesse an Politik gehabt und auch eine gewisse Nähe. Ich glaube, dass sich viele an das Jahr 2018 erinnern, als 15 Konzernchefs mit Donald Trump hier beim WEF in Davos zu Abend gegessen haben und Trump am Ende sagte, er habe jetzt 15 neue Freunde gewonnen. Sie wurden anschließend in der Presse als Trumps großer Huldiger bezeichnet. War das ein Fehler dieser Abend?
Na gut, das sagen wir mal so. Man hilft sich ein bisschen bei den Fakten bleibt. Und die Geschichte war, neben was geschrieben wurde, in einen Ausschnitt zutreffend, in einem kleinen. Aber die richtige Geschichte war ja eine andere. Die Geschichte war, dass er diese 15, 20 Deutschen und Europäer da eingeladen hatte. Und ich kam als Erster dran. Das hatte damit zu tun, dass wir gerade ein großes neues Gasturbinenwerk eröffnet hatten in North Carolina. Mhm. So, und da war natürlich das Thema Invest in USA, da passte das wunderbar und da hat man mich natürlich da neben ihn hingesetzt, was ja klar war. Und damit ging es auch gleich los. Mhm. Und dann gab es die Vorstellungsrunde, war dann der Erste, der das Wort bekam von ihm und ich sagte, ich bin Joe Kaeser, ich arbeite für Siemens. Bevor ich dann noch einen halben Satz sagen konnte, unterbrach er mich und sagt, hey, he is the big boss, he is the chairman, he is the CEO. Und sage, no, don't you work for your country. Also so die Schlagzeile Minuten später war in allen sozialen Medien, Siemens-Chef typiert Trump mit dem Bemerkung, arbeiten Sie nicht für Ihr Volk. So, alles Social Media, großer Held, alles super viral, nennt man das. Naja, gut, gab schon besorgte Gemüter bei uns in der Firma, wenn man den da so vorführt, so ungefähr, kann das ja nur schlecht sein. Ich glaube, der hat das Thema gar nicht richtig verstanden. Jedenfalls ging es dann weiter und so fort. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, also finde es gut, dass er auch die Steuersenkung jetzt gemacht hat. Und wenn das investiert wird im Land, um Arbeitsplätze zu schaffen, ist es eine gute Geschichte. So, das habe ich gesagt. So, dann drei Tage, dann war erstmal nichts, außer dieses virale Social-Media-Gehabe, dass ich ihn da gefragt habe, ob er nicht für sein Land arbeitet. Naja gut, jedenfalls drei Tage später ging Davos zu Ende. Und da musste das Mythos Davos ja ausgestaltet werden. Und dann kam auf einmal das Thema, diese deutschen Unternehmenschefs kriechen Herrn Trump alle vor die Füße.
Okay.
Und besonders eben der Kaeser. So war die Geschichte. Ganz ehrlich, von den 15, die da im Raum waren, waren die allermeisten sehr darauf vorbereitet, dass es eine gute Miene zu einem bestimmten Spiel war. Man sollte die Konzernlenker nicht unterschätzen. Sie können eines ziemlich gut. Sie können sich auf ihre Gegenüber ziemlich gut einstellen. Ich glaube nicht, dass das immer alle Regierungschefinnen und Regierungschef können oder in dem Fall, in seinem Fall, amerikanische Präsidenten wollen. Mhm. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil man muss auch sein Amt respektieren, das er bekleidet hatte. Aber wenn irgendjemand glaubt, dass von den 15 einer nicht wusste, was hier gespielt wird, der irrt kolossal.
Sie sind ja ein Mensch, der auch immer wieder politisch sehr stark aufgetreten ist. Sie haben dafür Lob bekommen, Sie sind dafür scharf kritisiert worden. Warum haben Sie es trotzdem immer wieder gemacht und warum muss das ein CEO machen? Das hieß ja lange, man konzentriert sich besser auf seine Zahlen und das Geschäft, das ist ja das, was die Aktionäre von einem wollen.
Ja, das ist insoweit auch kein Widerspruch. Also ich kann nur jedem raten und jeder raten, der sich gesellschaftlich, würde ich einmal sagen, engagieren wollte. Und dazu gehört auch Gesellschaftspolitik und damit letztlich auch die Politik in der ganzen Breite. Schauen Sie erst einmal auf Ihre Firma. Gucken Sie, ob Sie in Ihrer Branche der Beste sind oder mindestens gleich gut wie die anderen. Wenn das der Fall ist, sollte man sich aus meiner Sicht als Unternehmenslenker oder verantwortlicher Unternehmer auch gesellschaftspolitisch artikulieren und Maßstäbe setzen. So, aber genau in der Reihenfolge. Und wenn Sie eben nicht in der Branche führend sind, in Wachstum und Profitabilität, dann ist es besser, man bleibt zu Hause, senkt den Kopf und arbeitet besser und härter.
Muss ein CEO, Firmenchefin heutzutage politisch auftreten?
Müssen nicht, man muss sich das sorgfältig überlegen. Es hängt oft von Faktoren wie immer ab. Ich glaube, wer im Consumer-Sektor ist, also B2C, der sollte sich gut überlegen, ob man, sagen wir mal, Leute wie Frau Weidel dann kritisiert, was ich ja auch, glaube ich, gemacht habe.
Warum haben die das eigentlich damals gemacht? War das ein bisschen auch Geltungsdrang?
Nee. Echt nicht. Man muss als Siemens-Chef, braucht man keinen Geltungsdrang, da hat man genügend, manchmal mehr als einem lieb ist. Ja, weil das Unternehmen Siemens, die Marke, eher teilweise als volkseigener Betrieb, als Aktiengesellschaft behandelt wurde. Jetzt gibt es ja drei, aber es ist auch in Ordnung so und es ist auch eine Verantwortung. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass Menschen, die nichts mehr beweisen müssen, weil sie eine Firma so geführt haben, dass sie zumindest die Beste in der Branche waren. Wobei natürlich auch unser Wettbewerber beigetragen hat, der sich selber, sagen wir mal, zerstört hat, weitgehend. Aber ich denke, man muss auch Verantwortung, wenn man den Anspruch hat, zu führen, dann sollte man das nicht nur aufs eigene Unternehmen beschränken, sondern auch Menschen Richtung geben. Andererseits wiederum ist man nur Angestellter eines Unternehmens, mit einer geliehenen Macht und Verantwortung. Und deshalb braucht es schon zumindest einen Stakeholder, der das legitimiert. Und das hat mir damals auch diskutiert. Also die großen Hedgefonds und Fondsmanager, die fordern das nicht. Mhm. Die sind bei dem Thema Milton Friedman, the business of business is business, bringt eine Firma nach vorne, steigere den Aktienkurs, schüttet die Dividende aus und mach hier und da einen Share-Buyback. Das ist klar, die sind es nicht. Dann ist halt die Frage, wer sonst? Mhm. Und dann kommen sie sehr schnell auf die Mitarbeiter. Den Kunden ist es egal, die Kunden wollen eigentlich nur gute Produkte und verlässliche Unternehmen haben, mit denen sie arbeiten können. Die Mitarbeiter wiederum waren dann eigentlich der Stakeholder, mit dem wir uns dann befasst haben. Wir hatten mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, in der Umfrage. Mhm. Und haben gesagt, wissen Sie eigentlich, wollt ihr, dass die Vorstände, euer Chef in dem Fall, sich auch sozial, gesellschaftspolitisch engagiert. Mhm. Und wir hatten, glaube ich, 88% im Feedback mehrere Tausend, das waren, glaube ich, 8000 Leute, die Feedback zurückgegeben haben, die fast 90% sagen, nee, wir wollen das. Ja. Wir wollen wissen, was unser Chef denkt und wir finden das gut, wenn wir auch für gesellschaftspolitische Themen eintreten. Ja. Das ist also, wenn Sie wollen, die Legitimation in einem komplizierten Umfeld. Ich hatte damals dann auch, wurde öfter gefragt, naja, warum machen denn Ihre Kollegen das nicht? Weil ja damals auch ein paar, sagen wir mal, Leute, die sehr hip galten, im Automobilsektor oder im Sportartikelsektor und so weiter und so fort. Und wenn Sie im B2C sind, dann es gibt halt, und die AfD hat 14%.
Verstanden, ja.
Dann haben sie halt auch 14% Kunden, die gerne vielleicht ein Auto mit einem Stern oder mit drei oder einen Schuh mit drei Streifen kaufen. Mhm. Da ist das was anderes.
Lassen Sie mich noch einmal kurz zu dem Thema Politik zurückkommen. Sie haben ja auch sehr viele, sehr hochkarätige politische Kontakte. Und einer ist da ganz besonders bemerkenswert, ein jetzt nicht mehr so heißer Kontakt, sehr wahrscheinlich. Sie haben mehrfach auch Wladimir Putin getroffen und bei ihrem Antrittsbesuch hat er Sie empfangen wie ein Staatsgast. Wie sehr fragt man sich dann am Ende, wie man sich so täuschen kann, auch in einer Figur, nachdem all das passiert ist?
Naja, gut, sagen wir so, also diese erste Begegnung, dieser Antrittsbesuch, das war natürlich eine
2014 war das?
Ja, das muss im Winter 13, 14, mhm. also im Winter 14 gewesen sein, Januar, Februar, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Jedenfalls war das halt eine klassische Vorführung. Es war zunächst einmal schon problematisch, ob man geht oder nicht, weil ja gerade die Annexion der Krim war. Also insofern war das schon ein Thema, das wir auch intern besprochen haben. Der Besuch war sehr lange angekündigt.
Und Sie dachten, Krim halb so wild?
Halb so wild ist übertrieben, aber wir hatten eigentlich damals, Krim ist möglicherweise schneller ein großer Konflikt, weil ja 90% der Russen, so ungefähr historischer Irrtum und so weiter und so weiter. Es gab auch warnende Stimmen. Also es ist nicht, schiebt es jetzt nirgendwo hin. Am Ende sind sie da alleine in der Entscheidung, weil es gibt Argumente für und gegen. Jedenfalls hatte ich mich entschieden, auf der Basis von zwei Dingen. Einmal, die Bedingung war, wir treffen uns außerhalb des Kremls, lautlos, unter vier Augen. Die zweite Bedingung war, das Kanzleramt hat nichts dagegen. Beides hatte man uns zugesagt in jeweiligen Gesprächen. Und dann fuhr ich dahin. Was ich natürlich nicht wusste, war, dass am gleichen Nachmittag, an dem ich den Termin mit ihm hatte, man die NATO in Brüssel sich getroffen hat, inklusive Obama und Merkel. Und damals, glaube ich, noch Hollande und eben die Sanktionen beschlossen haben. Gut, die Bundeskanzlerin muss ihre Termine nicht mit mir abstimmen. Das ist vollkommen klar. Das wusste ich natürlich nicht. Und na gut, der russische Präsident empfing, ich bin Staatsgast. Und er hat sich damals schon nicht an Regeln gehalten. Das war ein roter Teppich. Typischerweise wartet man bei Putin immer eine Stunde oder drei, bis man drankommt. War nie pünktlich. In diesem Fall gingen 5 Minuten vor dem Termin die Türen auf. Und ich ging da rein und als diese Tür, eine 4 Meter hohe Tür da aufging, gab es ein Blitzlichtgewitter. Gefühlt dreimal so stark wie bei der Jahrespressekonferenz. Und in dem Moment dachte ich mir schon, na toll, das kann ja echt heiter werden. So den Rest kennen Sie. Und dann, so das war das Zweite, das zweite Erlebnis war dann, unmittelbar nach dem Besuch rief dann jemand bei unserer Pressestelle an, Heute-Journal, ob ich denn bereit wäre, einen O-Ton zu liefern im Heute-Journal bei Herrn Kleber. Wieder Diskussion mit unseren Kommunikationsleuten, soll man das machen, soll man es nicht machen. Wir wussten schon, das ging total schief, weil er sich natürlich nicht an die Regeln hielt, mich empfing wie ein Staatsgast. Wieder debattiert, lassen wir es sein oder gehen wir hin. Und dann sind sie wieder alleine in der Entscheidung. Ich hatte dann mich entschieden, dachte, na gut, wenn ich nicht hingehe, dann schreiben sie und zeigen sie das, was sie wollen. Wenn ich hingehe, kann ich zumindest sagen, wie es war. Also ging ich dahin. 5 Minuten vor Beginn war damals noch live, meldete sich Herr Kleber da mit Knopf im Ohr, schwarze Kamera, schwarzes Loch vor mir. Ja, Herr Käser, so, wir wissen so, ich komme aus Moskau zurück, alles super, wir machen kein Interview und so, alles ganz locker, dauert ungefähr 8 Minuten. Und ich höre noch, dass 8 Minuten, denke mir, das muss ich jetzt verhört haben, 8 Minuten Heute-Journal, no way. Und während ich noch mit mir und meinen 8 Minuten beschäftigt bin, kommt die Heute-Journal-Musik, Knopf im Ohr und es geht los. Und ich erinnere mich doch, wie es gestern war, sagte Kleber, Herr Käser, Sie waren bei Herrn Putin, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Und ich dachte schon, okay, fein. Zweites Mal schiefgegangen und war dann begrenzt, hat dann natürlich versucht auf Schadensbegrenzung. Hatte noch das legendäre Interview von Frau Slomka und Herrn Gabriel im Ohr, das zeitlich ein paar Tage vorher war und Gabriel dann vor lauter Verärgerung über das Verhör ja das Interview abbrach. Und ich dachte, bloß nicht provozieren lassen, einfach nur gute Miene zu dieser Geschichte zu machen. Hatte dann tatsächlich über 8 Minuten gedauert. Und der Riesenfehler, den ich natürlich machte, war, dass ich weil ich eben versuchte, mich nicht sondern provozieren zu lassen, ich ständig so dämlich gegrinst hatte. Ne? Also das macht man natürlich nicht. Man setzt eine besorgte Miene auf und er drückt erstmal die Besorgnis darüber aus, was da in der Krim passiert, und dann sagt man irgendwie was, warum man das machte. So hätte ich es dann ja später gemacht, als man ein bisschen besser auch auf solche Dinge vorbereitet war. Und das war natürlich, ging natürlich total schief, und die Verantwortung muss man selber nehmen. Da braucht man nicht die Kommunikation und sonst irgendwelche Leute oder auch Putin selber beschuldigen.
Wann haben Sie Putin das letzte Mal getroffen?
Das letzte Mal hatte ich ihn getroffen in Sochi. Das muss dann im Frühjahr 20 gewesen sein, bevor dann die Covid-Geschichte losging. Und da hatte man eigentlich schon gemerkt, der Typ ist völlig in der Vergangenheit. Wenn ich heute, ich hatte das schon mal verschiedentlich auch gesagt in Interviews, wenn ich den ersten Putin und den letzten und den mittleren sozusagen getroffen hatte, ist es, als hätte der 2 Brüder gehabt. Einen, der am Anfang versuchte, ein Europa zu formen, als Bestandteil von Europa, Vladivostok bis Freihandelszonen, ein offener, dem Westen, vor allem europäischen Westen, aufgeschlossener Präsident, der sogar mit der NATO über 100 Manöver, glaube ich, hatte. Dann ein gescheiterter Präsident nach der Wirtschaftsfinanzkrise 2009-10, wo sein Wirtschaftsförderungsprogramm einfach gescheitert war aus verschiedenen Gründen, der dann schon eben, um den Machterhalt auch zu sichern, dann die Dinge mit der Krim und ähnliche Sachen machte. Da hätte man eigentlich schon erkennen müssen, das wird nichts mehr.
Machen Sie sich da Vorwürfe?
Naja, die Antwort ist ja. Das Tröstliche ist, ich bin nicht allein mit der Fehleinschätzung. Aber da hätte man eigentlich deutlicher reagieren müssen. Und dann eben in Sochi 2020, da war, glaube ich, diese Ostausschussdelegation. Und ich hatte dann hinterher mit ihm noch ein One-on-One. Diese Gremiendinger können Sie knicken, da sagt jeder irgendwas Schlaues und sagt eigentlich nichts. Aber das One-on-One mit ihm, da ging es dann darum, 100% die Gasturbinentechnologie zu lokalisieren. Und das war eine Stunde. Und 50 Minuten Minimum davon war nichts anderes als ein Einhämmern auf die westliche Politik. Betrug, Isolation, falsche Versprechen, alles schrecklich. Und ich will lokalisieren, ich habe satt mit den Sanktionen. Und Sie, Käser, müssen jetzt, wenn Sie Geschäfte machen wollen, die Gasturbinentechnologie lokalisieren. Und ich sage, wissen Sie, Herr Präsident, bei allem Respekt, ich kann das nicht und ich werde das auch nicht machen. Ja, warum nicht? Und Siemens ist doch 160 Jahre in Russland und was scheren Sie sich um den Westen und die Sanktionen? Und sage, erstens mal mache ich 20 Milliarden Umsatz in Amerika, mit Ihnen 2. Nur um das mal zu sagen, aber zweitens und noch viel wichtiger, ich habe die 2 Turbinen nicht auf die Krim geschickt. Es muss jemand anders gewesen sein. Und tobte er darüber, was das alles schrecklich sei. Und im Übrigen sind es ja russische Turbinen gewesen, dass die Welt nichts anginge. Und sage, wissen Sie, wenn es russische Turbinen waren, warum schicken wir nicht einen Bus voller Journalisten, westlicher Journalisten, versteht sich, auf die Krim? Die können es angucken und dann sehen wir ja, ob Siemens draufsteht oder jemand anders. Naja gut, das war's dann. Ich war eigentlich froh, dass ich da wieder rauskam. Und da merkte man schon, das wird echt schlecht. Was ich tatsächlich damals immer noch nicht für möglich hielt, ist, dass es in einen Krieg mündet mit den Methoden des 20. Jahrhunderts. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich glaube, viele nicht. Sonst wären wir nicht so abhängig geworden vom Gas. Wir waren immer der Meinung, wir wussten alle, wir sind abhängig. Aber wir waren alle der Meinung, der braucht uns mehr als wir ihn. Weil Russland nichts hat außer Öl und Gas. Wir aber Alternativen haben in USA, im Mittleren Osten und so weiter und so fort. Aber was wir nicht für möglich hielten, war die Geschwindigkeit, in die wir hinein getrieben wurden, um andere Quellen zu suchen. Ja, gut, den Rest kennen Sie. Ja.
Wir sind schon deutlich über der Zeit.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Kann ich noch eine letzte Frage stellen? Sie kommen ja persönlich aus kleinen Verhältnissen, da hatten Sie immer wieder auch drüber gesprochen. Ihr Vater war Arbeiter und Sie waren auf einer Realschule, bevor es dann weiterging für Sie. Dann waren Sie viele Jahre der bekannteste deutsche Manager. Wir haben drüber gesprochen, haben mit Politikern in aller Welt Kontakt gehabt, haben Millionen verdient, die Industrieikone Siemens signifikant komplett umgebaut. Jetzt sind Sie fast 2 Jahre raus. Was macht so ein Machtverlust mit einem Menschen? Fühlt man sich da leer oder was passiert dann? Nee,
gar nicht. Ich habe mich über die Macht ehrlich gesagt nicht definiert. Wirklich nicht. Ich hatte immer, sagen wir mal, 3 Dinge, die wollte ich, sagen wir mal, erreicht haben, wenn ich dann aufhöre als Vorstandsvorsitzender. Einmal war grundsätzlich die Firma in einen besseren Zustand zu übergeben, als ich sie übernommen hatte. Mhm. Das war jetzt nicht sonderlich schwer, weil man, sagen wir mal, wie man in der Finanzsprache sagt, easy comps hatte, also eine einfache Basis, mich zu, sagen wir mal, da zu vergleichen. 2013 war das Unternehmen wirklich sehr, sehr schlechten Zustand. Das ist gut, glaube ich, gut gelungen, mit irgendwie von 70 Euro auf irgendwie 135 damals, also über 160% Zuwachs im Total Shareholder Value. Der DAX war bei knapp 100. Bessere, aber viele schlechtere. Mhm. Also vor allem auch die Wettbewerber, die haben sich da in der Zeit also bei Weitem nicht so entwickelt. Muss ja immer auf die Wettbewerber gucken und nicht so sehr auf einen Index, der auch mit anderen Branchen gespickt ist. Das ist, glaube ich, vernünftig gelungen. Im Vergleich zur Branche, glaube ich, sogar ganz gut, sagen zumindest die Zahlen. Das zweite war, dass ich die Firma so aufstelle, dass sie eine Chance hat, die nächsten 20 Jahre gut zu bewältigen in einer immer stärker an Fokus und Geschwindigkeit und Unsicherheit, Multikausalität orientierten Veränderungen. Und das ist im ersten Ansatz gelungen durch die Teilung des Unternehmens in 3 selbstständige, mittlerweile auch DAX-Unternehmen. Eigentlich schon erfolgreicher, andere haben noch eine schwere Zeit. Die Energie ist, glaube ich, das Schlimmste durch, aber noch lange nicht da, wo sie sein wird. Das kann man heute schon sagen, sein wird. Und das Dritte war eben eine Nachfolgeplanung zu machen, die 20 Jahre lang bei Siemens nicht mehr da war. Im Gegenteil, sogar eigentlich sehr negative Erfahrungen da waren mit, sagen wir, Pira auf Kleinfeld, Löscher Käse. Das war alles unrühmlich. Und das wollte ich eigentlich erreichen. Und ich muss heute sagen, die 3 CEOs Montag oder in korrekter Reihenfolge, also Bruch, Busch, Montag im Alphabet, sind super CEOs, sind alle 3 besser in der Funktion, in der sie heute sind, als ich das jeweils machen könnte.
Ja, das ist doch mal ein Wort. Ja.
Und deshalb gibt es nichts, was mir fehlt. Hm. Ich bin war selber überrascht, wie leicht es mir fiel, loszulassen. Hm. Das muss man auch sagen. Und das ist mit
echt, was macht man dann so am nächsten Tag?
Habe ich am nächsten Tag gemacht, nichts. Nichts, ehrlich gesagt. Man liest natürlich die Zeitungen, was sie alles schreiben, eben abgesagt, wenn sie so wollen. Und also das ging dann eigentlich ganz flott. Und jetzt habe ich natürlich mit den 2 Aufsichtsratsvorsitzenden danach das Thema Linde ist ein sehr spannendes Thema, natürlich mit den ganzen Wasserstoffdingen. Bin ich eigentlich relativ gut beschäftigt mit dem, was ich machen will. Das Thema WEF, Borat Hastis im World Economic Forum, ist eine interessante Geschichte, das muss man wirklich sagen. Insofern habe ich eigentlich genügend zu tun.
Sie hatten mal gesagt, mit 66 fängt das Leben an. Sie werden jetzt 66. Was ist in diesem neuen Leben so?
Ja, fragen Sie mich, wenn ich 67 geworden bin, dann kann ich schon ein Jahr über die neuen Erfahrungen berichten.
Aber gibt es irgendwas, von dem wir hören werden?
Das weiß ich nicht. Okay. Wir werden sehen. Also ich habe eine große Gelassenheit, muss ich wirklich sagen. Ich freue mich unglaublich, mit den Engeln sowas zu machen. Das ist eine schöne Geschichte. Sie sind super nett und man kann sie zurückgeben, wenn sie zu anstrengend werden. Also was ich einfach gerne machen würde, ist einfach einen Beitrag zu leisten für eine inklusivere Welt. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, was Sie ja auch angesprochen haben, wenn Sie aus einfachsten Verhältnissen kommen, dann haben sie große Nachteile, dahin zu kommen, dass sie eben auch in solche Punktionen kommen. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre, ja, diese Durchlässigkeit. So, und ich möchte einfach sicherstellen, dass andere, die eben auch nicht diese Grundvoraussetzungen haben, dass sie eben in Vorstandsfamilie hineingeboren werden oder andere Verhältnisse, dass die eben auch die Möglichkeit haben, eine Chance zu kriegen. Das ist mir eigentlich wichtig. Und das andere ist tatsächlich sagen wir, das Thema der immer stärker fragmentierten Welt, dass man da einfach miteinander immer wieder den Dialog sucht. Mhm. Ja, das ist mir schon ganz wichtig. Das gelingt nicht immer. Aber man kann tatsächlich unglaublich viele Erfahrungen weitergeben, was man falsch gemacht hat, aber was auch da oder dort richtig war. Und das ist schon eine große Geschichte, aus der Erfahrung heraus eben diese Dinge zu artikulieren und weiterzugeben und hier und da ein bisschen zuzuhören. Verlernt man auch ein bisschen mit der Zeit.
Wir werden auf jeden Fall dann nochmal sprechen, wenn Sie 67 sind. Man müsste jetzt natürlich fragen, was eigentlich Ihr größter Fehler war, wenn Sie schon darüber sprechen, aber das können wir auch beim nächsten Mal tun.
Naja, also es gab schon eine ganze Menge Dinge, die würde ich jetzt ganz anders machen. Also rückwirkend müsste man eigentlich sagen, wenn man nur über das Geschäft spricht, weil ich die Akquisition von Restaurant damals in der Kompressoröl- und Gastechnik, das war eigentlich die größte Fehlleistung im wirtschaftlichen Sinne fürs Unternehmen. Das haben wir damals einfach, da gab es Gründe dafür, warum wir es machen wollten. Aber da hätte man mehr Geld, das Geld hätte man auch nehmen können, um in so eine modernere Industrien zu investieren. Das muss man einfach so sagen. Das war sicherlich das größte Thema aus rein wirtschaftlicher
Sicht. Und vielleicht noch so als letzter Gedanke für Menschen, die jetzt in die Karriere starten oder mittendrin stehen. Was würden Sie als Ratschlag geben? Welchen Fehler sollte man nicht machen?
Sich verstellen. Also man sollte nie versuchen, so, sagen wir, sich in einer Weise zu präsentieren, die man nicht ist. Oder als Mensch zu präsentieren, der man nicht ist. Man hat selber miserable Zeit, weil man im Inneren merkt, dass es eigentlich nicht das ist, was man will und kann. Und das Umfeld merkt es viel früher, als man glaubt. Also das wäre der größte Ratschlag. Be yourself. Whether they like it or not. Sonst wird es kompliziert mit der Zeit.
Herr Käser, ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Lukas Teppler und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für 4 Wochen für nur 1 Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com/Mehrwirtschaft. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.